Ja, wer kennt ihn nicht, den unvergessenen Loriot? Die Älteren unter Ihnen werden sich noch erinnern. Loriot sagte einmal, das Geheimnis einer langlebigen Ehe ist, sich nicht scheiden zu lassen. Hat er recht. Oder eine gute Ehe besteht darin, dass der Mann ein bisschen taub und die Frau ein bisschen blind ist. Ja, also auch von unserer Seite aus nochmal einen wunderschönen guten Abend. Wir haben gerade Andy Lang mit seiner Band gehört und ich habe richtig Heimweh nach Irland bekommen. Ich war noch nie in Irland. Ich habe es bis Schottland geschafft. Aber da kriegt man richtig Lust, mal hinzufahren. Was für eine wunderschöne, traumhafte Musik. Ich weiß nicht, sehen Sie uns genauso klein, wie wir Sie sehen? Ganz da hinten. Vielleicht sind wir ein bisschen größer für Sie. Ach, das ist schön. Sie winken, Sie hören uns immerhin. Wir spannen jetzt mal den Bogen von hier bis ganz nach hinten in die letzte Reihe. Also, ich sehe Sie klein, Sie mich vielleicht auch. Aber einer sieht Sie in Lebensgröße. Das ist unser Herr. Warum? Weil er Ihnen nahe ist. Jetzt gerade Jesus am See. Apropos sehen, den Satz, den Kinder mit am meisten sagen, ist: Guck mal, Papa, guck mal, hallo. Warum? Weil schon die Kinder gesehen werden wollen. Wir wollen alle gesehen werden, wir wollen alle wahrgenommen werden. Und viele haben sich aus den Augen verloren. Andy Lang hat es vorhin schon mal gesungen. Sie schauen sich nicht mehr an. Und meine Frau und ich, wir machen manchmal in der Beratung eine Übung, dass wir manchmal Paare sich anschauen lassen, 2 Minuten lang. Die sind sich also dann gegenüber und dürfen oder müssen sich in die Augen schauen. 2 Minuten, da erlebt man was. Das ist wirklich sehr spannend und interessant. Und manche, die das mal ausprobiert haben, die haben sich angelächelt. Manche haben sich geküsst. Andere haben vor Lachen sogar geweint. Das gibt's alles. Und nach einer Untersuchung der University of California ist es so, dass wenn man sich mal wieder intensiv in die Augen schaut und sich mal wieder als Paar richtig anschaut, dass sich dann mit der Zeit der Herzschlag synchronisiert und die Atmung auf die gleiche Frequenz übergeht bei den beiden Partnern. Ist das nicht schön? Die Herzen fangen an, im gleichen Takt zu schlagen, nur weil man sich mal tief in die Augen schaut und sich richtig ansieht. Sehen Sie, das ist auch einer der Gründe, warum ich persönlich Christ bin. In der Bibel, wir haben es vorhin schon mal kurz gehört, da heißt es, das sagt die Magd Hagar, sagt das die Magd Saras im ersten Buch Mose, sie sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und wenn du im Leben übersehen wirst, da gibt es einen, der dich sieht. Und wir wollen heute Abend alle Paare grüßen. Alle Paare, alle Ehepaare, herzlich willkommen. Alle Alleinlebenden, schön, dass Sie da sind. Alle Witwen, alle Witwer, alle Geschiedenen, herzlich willkommen heute Abend. Wir wollen aber heute Abend besonders auch die unglücklich Verliebten herzlich grüßen. Die getrennt Lebenden herzlich grüßen. Auch die Einsamen, ob in einer Partnerschaft oder nicht, wollen wir ganz herzlich grüßen. Schön, dass Sie heute Abend den Weg an den See hierher gefunden haben. Schön, dass Sie da sind. Sie werden gesehen. Sie werden gesehen. Da gibt es den lebendigen Gott, der Sie sieht, egal wo Sie sitzen oder stehen heute Abend. Für diejenigen unter Ihnen, die uns noch nicht kennen oder noch nicht gehört oder erlebt haben, wollen wir uns Ihnen noch mal kurz vorstellen, dass Sie ungefähr wissen, mit wem Sie es gleich zu tun kriegen.
Ja, wir sind Bernd und Alexandra Hildner. Wir haben hier in Bayreuth eine psychologische Praxis, schon seit fast 20 Jahren. Und da dürfen wir zusammenarbeiten und uns auch anschauen manchmal, gell? Aber meistens schauen wir andere an. Auch viele Paare kommen natürlich zu uns. Es bietet sich ja auch an, weil wir auch ein Paar sind. Und da sind wir dann auch zu viert in der Beratung. Aber es kommen auch Einzelne. Die Männer kommen immer zu meinem Mann und die Frauen zu mir. Und dann ist es bei uns so schön aufgeteilt. Und dann ansonsten halten wir auch sehr viele Vorträge und Predigten in Bayreuth, in Franken und über Franken hinaus. In Irland waren wir allerdings noch nicht. Vielleicht kommen wir da auch mal hin. Müsste uns aber jemand übersetzen. Mal schauen, vielleicht klappt es ja noch. Wir haben schon in Teneriffa zum Beispiel, in Österreich, in der Schweiz haben wir schon Vorträge gehalten. Naja, mal gucken, was noch kommt. Aber heute sind wir ja total froh, dass wir hier bei Ihnen sein dürfen, dass Sie bei uns sind und dass wir zusammen hier auf diesem wunderschönen Gelände sind. Und wir haben ja auch immer den Vorteil, dass wir zusammen sind und dass wir zusammen solche Vorträge machen dürfen. Wir, für uns ist das wirklich was Schönes, ein Vorrecht. Und ja, dass wir heute auch zusammen sind. Und wenn wir weitere Fahrten haben, machen wir die zusammen. Heute haben wir eine kürzere Fahrt gehabt, aber es war trotzdem schön. Und wir freuen uns, dass wir den Abend jetzt weiter mit Ihnen verbringen dürfen.
Wenn Sie noch mehr zu uns erfahren möchten über unsere Person, Arbeit oder Internetadresse, Veranstaltungen, dürfen Sie gerne diesen lindgrünen Flyer mitnehmen. Der liegt oben aus beim Bücherzelt. Da ist auch so ein Stand und da sind viele Prospekte und da ist der unter anderem mit dabei. Oder Sie schauen einfach nach auf der Homepage psychologos.de, wie der Psychologe, nur mit OS am Schluss, psychologos.de. Und wenn Sie möchten, können Sie in dieser Woche noch bis morgen spätestens uns auch im Radio hören, Radio Mainwelle. Morgen am Sonntag ist es so ungefähr 8:50 bei den Gedanken zum Tag. Seit Montag haben wir es diese Woche gemacht. Heute früh war es und morgen zum letzten Mal auch zum Thema Jesus am See bei den Gedanken zum Tag auf Radio Mainwelle. Ja, so viel dazu. Ja, apropos Seen. Ich weiß nicht, ob Sie in dem See hinten schon die Schwäne entdeckt haben. Haben Sie die schon gesehen? Passend zum Thema Partnerschaft gibt es 2 Schwäne in dem See. Ist das nicht schön? Oder wie wir immer in diesen Tagen sagen, come and see. Come and see. Ja, darf ich Sie mal fragen, wer ist denn als Paar hier? Oh, ganz schön viele, wunderbar. Wer ist denn als Ehepaar hier? Jetzt dürften es eigentlich nicht mehr sein. Wer davon ist denn glücklich? Überlegen Sie gut, wer neben Ihnen sitzt. Die Frage ist berechtigt. Laut einer aktuellen Untersuchung sind von den Paaren, die miteinander verheiratet sind, nur 20% glücklich. Also nur ein Paar von fünf ist wirklich glücklich. Meine Frau und ich, wir gehören zu den glücklichen 20%. Der Rest würde lieber mit jemand anderem verheiratet sein wollen. Müssen Sie sich mal vorstellen. Oder gar nicht mehr verheiratet sein wollen. Irgendwie ist die Liebe abhanden gekommen. Was ist Liebe überhaupt? Jemand hat mal gesagt, Liebe ist ein Sprung. Ja, da ist was dran. Liebe ist ein Sprung. Hat immer auch mit Risiko zu tun. Ich möchte, wenn ich liebe, muss ich beziehungsfähig, verletzungswillig sein. Ist ein Risiko, ist eine Gefahr. Wer nicht mehr verletzt werden will, weil er schon genug verletzt wurde, kann auch nicht mehr lieben. Liebe ist ein Sprung. Liebe ist ein Wille, ist eine Entscheidung. Aber ich fand eine Definition ganz schön. Liebe ist, wenn zwei Dinge, die ursprünglich zusammengehören, getrennt werden, dann entsteht Liebe. Zwei Dinge, die ursprünglich zusammengehören oder zwei Personen, die ursprünglich zusammengehören, wenn die getrennt werden, dann entsteht Liebe. Ein Empfinden, eine Sehnsucht, ein Wissen danach, ich gehöre irgendwie zu dir. Und dieses Geheimnis der Liebe ist, dass eine Liebe einen immer verändert. Liebe lässt einen nie, wie man bleibt, wie man ist. Man wird ein anderer. Die Liebe zum Partner verändert einen hoffentlich. Die Liebe zu Gott verändert einen auch hoffentlich. Und es kann nicht sein, dass ein Mensch zum Beispiel sich Gott öffnet, anfängt, Jesus Christus zu seinem Herrn im Leben zu machen, sich also bekehrt und die Umgebung das nicht spürt, in seinem Sozialverhalten, in seinem Umgang mit Geld, in seinem Umgang mit Sexualität, das gibt es nicht. Wenn das passiert, war die Bekehrung nicht echt. Das ist genauso unmöglich, wie wenn ich in einem dunklen Zimmer ein Streichholz anzünde und es bleibt dunkel. Das ist ein Wunder. Gibt es nicht. In einem dunklen Zimmer, wenn ich ein Licht anmache, muss es hell werden. Und wenn ein Mensch ganze Sache mit der Liebe Gottes macht und ganze Sache auch mit der Liebe zu einem Partner macht, dann muss man den positiven Bruch in seinem Leben spüren. Man muss merken, jetzt hat sich was Positives in diesem Leben getan. Die Liebe verändert sich. Und wenn ein Christ behauptet, er ist Christ geworden und danach genauso unfreundlich ist wie vorher, zweifle ich seinen Schritt an. Das kann nicht sein. Der Geist Gottes ist ein sehr freundlicher Geist. Und die Liebe verändert mich in der Regel positiv. Und die Liebe ist immer aktiv, nie passiv. Es gibt ein Wort in der Bibel, im Johannesevangelium, das bekannteste Wort der Bibel überhaupt. Martin Luther hat mal gesagt, das Evangelium im Evangelium, Johannes 3, 16, Kapitel 3, Vers 16. Und da zeigt sich, wie aktiv die Liebe Gottes ist. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Im Urtext steht so und nur so oder so sehr. Hat beide Bedeutungen. Nur auf diese Art und Weise oder so stark, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, die sich ihm anvertrauen, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wie aktiv da Gott geworden ist in seiner Liebe zu uns. Liebe ist nie passiv. Liebe legt sich nie hin und ruht sich aus. Liebe wird immer lebendig. Liebe wird aktiv. Jetzt ist es nur so, dass viele in ihren Beziehungen, Partnerschaften oder Ehen darunter leiden, dass der Partner eben nicht aktiv seine Liebe zeigt. Also wir leiden so ein bisschen in vielen Partnerschaften und Ehen unter einer Atmosphäre der Passivität. Gut, wir sind alle beansprucht, haben alle viel zu tun, sind alle mehr oder weniger überfordert. Aber diese Passivität zeigt sich zum Beispiel in der Sprache. Also der wird nicht mehr gelobt, der wird die Liebe nicht mehr ausgedrückt. Und dies begünstigt dann die Entstehung von Burnout oder von Verbitterung in einer Partnerschaft. In Deutschland, wir sind schon ein komisches Volk, wenn wir in Deutschland unsere Liebe ausdrücken, also dem anderen sagen, wir lieb wir ihn haben, vielleicht sogar sagen, ich liebe dich, dann gelten wir entweder als Spinner, als Außenseiter, vielleicht auch als Weichei oder wie vor kurzem ein Mann mal zu uns gesagt hat, da war jetzt ein anderer Mann, der hat alle um Vergebung gebeten und ihnen gesagt, wie sehr er sie mag, ist der wohl schwer krank? Bei dem geht es wahrscheinlich aufs Ende zu. Also wenn sie dem anderen sagen, wie gern sie ihn haben oder ihn mal um Vergebung bitten wollen, dann steht er schon im Verdacht, eine tödliche Krankheit zu haben und langsam mit seinem Leben abzuschließen. Das ist doch schlimm. Wäre es nicht besser, wenn das für uns eigentlich selbstverständlich wäre, ohne Not, dass ich es freiwillig und gerne auch dem anderen mal sage und zeige. Dieses Loben ist nicht schmalzig, diese Wertschätzung ist nicht schleimig oder wülstig oder überzogen. Ich finde, die ist extrem männlich, finde ich als Mann. Dass ich dem anderen etwas Liebes sage, ist wie Öl für eine Maschine. Ist wie Regen für einen ausgetrockneten Boden und nicht überflüssig. Und wenn ich meinem Partner kein Lob oder keine Anerkennung sage, meine Frau und ich, wir sagen immer, das ist wie unterlassene Hilfeleistung. Da schreit jemand und ich lasse ihn schreien. Das ist wie eine unterlassene Liebesleistung, die der andere eigentlich dringend bräuchte und verdient hätte. Also die Liebe ist immer aktiv, sie ist nicht passiv. Die Liebe macht was. Aber viele Paare denken halt nach der ersten Verliebtheit nur noch funktional. Also alles, was nicht funktional ist, wird mit der Zeit eingestellt. Alles, was überflüssiges Geld kostet, was überflüssige Zeit beansprucht, was Umstände macht, wird einfach eingestellt. Das ist leider in den meisten Partnerschaften so. Und dann wird irgendwann der Partner zum Küchengerät, der hat einfach nur noch zu funktionieren. Und so hat sich Gott eigentlich eine Beziehung zwischen Mann und Frau, geschweige denn eine Ehe, nicht vorgestellt. Deshalb, wie wäre es denn, wenn Sie mit dem Partner mal alleine einen Tag verbringen würden oder mit ihren Kindern einzeln mal, um ihre aktive Liebe mal zu zeigen. Ich habe das vor kurzem mit einem Mann besprochen. Der Mann hat mir in der Beratung erzählt, ich kann es weitererzählen, weil er mir das erlaubt hat, er hat gesagt, er hat eine 16-jährige Tochter, also die ist mitten in der Pubertät. Sie wissen, was Pubertät ist. Das ist das, wenn die ganze Familie leidet. Also immer so ein Gesicht. Die Eltern wollten ihr eine Freude machen, immer am Smartphone und so. Immer ein Gesicht gezogen, egal was die Eltern ihr Gutes machen wollten. Gutes Essen, wortlos, neigefuttert. Dann haben sie mal Ausflug gemacht, war alles nichts wert. 16, das ist die Zeit, wo das ganze Gehirn umgebaut wird, Pubertät. Dürfen sie nicht so ernst und so streng nehmen. Gibt sich in der Regel wieder, bei den meisten zumindest so mit 45. Und dann habe ich mit ihm besprochen, was könnte er denn mal machen? Und dann habe ich folgenden Vorschlag gemacht. Ich habe gesagt zu ihm, machen Sie doch mal einen Ausflug. Die haben mehrere Kinder gehabt, nur mit ihrer Tochter, mit der 16-jährigen, anstrengenden, unangenehmen Tochter allein. Was soll ich mit der machen? Fragen Sie sie doch. Da kommt ja nichts von der. Dann habe ich gesagt, dann machen Sie Folgendes. Bieten Sie ihr mal an, wir werden heute miteinander was unternehmen und ich habe einen bestimmten Geldbetrag. Wie viel wollen Sie denn investieren? 50 Euro. Dann habe ich gesagt, ich würde Ihnen mal 200 Euro empfehlen. Was, sind Sie verrückt? Wissen Sie, wie viel Geld es ist? Ja, eben. Weil Ihnen das Ihre Tochter wert sein soll. Liebe ist aktiv. Sagt er, 200 Euro ist ein Haufen Geld. Dann habe ich gesagt, gehen Sie zu Ihrer Tochter, sagen Sie zu ihr, pass auf, wir können, was macht eine 16-Jährige am liebsten? Shoppen natürlich, was sonst? Wir gehen heute shoppen und der Auftrag ist, wir werden heute ohne Geld wieder heimkommen. Überleg dir gut, wofür du es ausgeben möchtest. Ich begleite dich, ich fahre dich überall hin. Lass uns miteinander shoppen, Vater und Tochter. So, daraufhin sind die los. Wissen Sie, der Mann, der gleiche Mann, der ist unheimlich, ich sag mal, sparsam, wenn es um Beziehung geht. Seiner Frau mal was gönnen, für die Kinder Geld ausgeben. Er ist aber unglaublich großzügig, wenn es um Elektrogeräte geht. Wenn es um fahrbaren Untersatz geht, das sind 500 Euro nichts. Aber wenn es um was Unsichtbares geht, da sitzt das Geld tief bei ihm. Naja, dann waren die also miteinander unterwegs. Und dann habe ich ihn gefragt, wie es war. Und dann hat er gesagt, Herr Hildner, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, es war furchtbar. Also wir sind tatsächlich los und dann habe ich alles gemacht, was sie wollte. Wir sind erst in Kleidungsgeschäfte. Na, Sie wissen schon, für Kleidung Geld ausgeben, das ist nur Stoff. Da ist kein Motor dran, das braucht kein Öl, das macht keinen Lärm. Also es war in seinen Augen nichts. Aber gut, weil es der Hildner gesagt hat. So, dann sind sie also shoppen gegangen, dann hat sich die Tochter Kleidung gekauft, am Schluss noch ein bisschen Musik und dann war das Geld weg. Und dann sagt er, an den ganzen Tag hat sie sich weder bedankt, noch war irgendwie freundlich, hat ein Gesicht gezogen den ganzen Tag. Und ich dachte, das war die dümmste Idee und jetzt bin ich auch noch 200 Euro ärmer. Und dann, sie waren schon auf der Heimfahrt, in der letzten Viertelstunde im Auto, öffnet sich die Tochter. Und dann erzählt sie ihm, dass sie unglücklich verliebt ist in einen Schulkameraden. Und dann erzählt sie ihm, dass sie in der Schule gemobbt wird. Und dann weint sie. Und dann öffnet sie ihrem Vater ihr Herz. Und er hält dann an am Straßenrand, er nimmt sie in den Arm, er tröstet sie, er kann mit ihr reden. Und seitdem ist die Tochter ein bisschen offener zu ihm. Seitdem hat er mehr Liebe für sie, seitdem haben sie ein Vertrauensverhältnis zueinander. Und dann hat er zu mir gesagt, Herr Hildner, für die letzte Viertelstunde hat sich der ganze Tag gelohnt. Es hat aber so lange gedauert. Und er sagte, dafür hätte ich auch 1.000 Euro ausgegeben. Das ist es mir wert. Ich habe jetzt eine Beziehung zu meiner Tochter. So, jetzt stellen Sie sich mal vor, das würden Sie in der Partnerschaft riskieren. Männer voran. In der Ehe riskieren, nach 20 Jahren Ehe, sich wieder anschauen und mal Zeit und vielleicht auch ein bisschen Geld für den Partner auszugeben. Warum? Weil es mir wert ist, weil er wichtig ist. Der Apostel Paulus sagt mal in einem seiner Briefe, was unsichtbar ist, das währt für ewig. Und was sichtbar ist, wird vergehen. Wir geben das meiste Geld für Besitz, für Sichtbares aus. Aber das Unsichtbare, für Gott getan, wird nie mehr vergehen. Das ist eine Investition in die Ewigkeit. Woran erkennt man aber, dass diese Liebe droht abzusaufen, ist ja das Thema heute. Wir haben bewusst in diesen Tagen Themen gewählt, die irgendwie mit Wasser und See zu tun haben. Also bevor die Liebe droht abzusaufen. Wir haben, meine Frau und ich, haben Gerüchte gehört, es soll Paare geben, die sich nicht verstehen. Soll es geben. Vielleicht auch heute Abend. Vor kurzem haben wir beide ein älteres Paar auf der Straße beobachtet. Die waren sicherlich schon 30, 40 Jahre verheiratet. Und die haben folgendermaßen in folgendem Ton miteinander gesprochen. Also sie, die Frau, die war ein bisschen fitter und schneller, wie es halt oft im Alter so ist. Und dann hat sie also ihren Mann permanent angeschnauzt. Jetzt geh endlich her, Hans. Wie lange brauchst du noch, Hans? Hans, bleib nicht stehen, auch wenn ich dich schon wieder sehe. Jetzt kommst du her. Was holst du denn da eigentlich für Zettel? Jetzt kram nicht down in deiner Tasche rum. Mensch, ich gehe jetzt weiter. Ich kann mir das nicht mehr anschauen. So, die ganze Zeit in dem Ton. Der Mann aber auch nicht faul. Der hat zwar nicht so rhetorisch Retourkutschen gebracht, aber immer so eine kleine bittere, zynische, ironische Bemerkung. Die haben sich beide nichts gegeben. Was für eine schreckliche Ehe. Und wenn man sich mal überlegt, wie kam es eigentlich zu so einer furchtbaren Atmosphäre? Ich weiß es natürlich nicht, aber ich kann mir Folgendes vorstellen, weil in der Beratung erleben wir oft solche Beginne. Jedes Paar oder die meisten Paare, wenn sie zusammengehen wollen, geschweige denn, wenn sie heiraten wollen, wollen ja, dass es klappt, ist ja klar. Man heiratet ja freiwillig. Und man will ja irgendwie mit diesem Partner ein Leben lang glücklich werden und sich auch gegenseitig glücklich machen. So fangen die meisten Paare an. Aber irgendwann dann passiert etwas und keiner ist eigentlich schuld dran. Es zieht etwas in die Partnerschaft ein, wofür keiner was kann. Wo aber der Virus einzieht in so eine gesunde Partnerschaft. Nämlich irgendwann kommt der große Feind, nämlich der Stress, die Umstände. für die keiner was kann. Und die Umstände sorgen dafür, dass man viel um die Ohren hat. Man bekommt Kinder, man baut ein Haus, man wird in der Arbeit gefordert, man muss sich vielleicht um Angehörige kümmern und die pflegen. Und nur dieser Faktor reicht schon, damit man irgendwann keine Kraft mehr hat, Bitte und Danke zu sagen, höflich zu sein zum Partner. Und wenn er dann, wenn ich was von ihm will, sage ich, gib mir mal schnell das Messer, aber ich lasse dann bitte weg, her das Messer. Und der andere ist verletzt durch diesen Ton, durch diese Art. Viele merken das ja gar nicht, die reden ja nur noch so. Aber am Anfang merkt man es noch. Er sagt, na gut, ich bin ja liebevoll eingestellt, ich vergebe es dem anderen, der war halt gerade gestresst. Aber dann häuft sich das mit der Zeit. Und den Fehler, den man macht, ist, dass man nicht um Vergebung bittet dafür. Dass man es einfach laufen lässt. Dass man sich an einen bestimmten Ton einfach gewöhnt und den als normal erachtet. Und dann geht es natürlich zurück, der andere lässt sich das auch nicht gefallen. Und irgendwann endet man dann so wie dieses Paar nach 30, 40 Jahren. Man schnauzt sich nur noch an oder man schweigt, man verstummt oder man hat nur noch bittere Bemerkungen. Ich kenne viele Männer, die sind nur noch ironisch. Das ist so die Waffe des Mannes, Zynismus. Scherzchen machen und Witzchen machen. Ich mache auch gerne einen Scherz und Witz, aber es ist immer so halb bitter, halb ernst, halb humorvoll, aber auch halb ernst. Und das vergiftet eine Atmosphäre mit der Zeit. Und wie entstand es? Weil man gestresst, überlastet, überfordert war und leider nicht sich die Mühe gemacht hat, den anderen zu sagen, du, wenn der abends von der Arbeit heimkommt, ich habe dich heute früh, glaube ich, ein bisschen schlecht von der Seite angeplaudert. Ich war vielleicht ein bisschen unwirsch zu dir. Ich war vielleicht ein bisschen zu ungeduldig. Das ging mir heute im Tag über nach. Ich wollte dich bitten, verzeih mir, das war nicht böse gemeint. Tut mir leid, ich war einfach genervt und gestresst heute Morgen. Und dass der andere sagt, nee, ist schon gut, aber ist trotzdem lieb, dass du sagst. Aber ich mache es ja bei dir auch manchmal. Ich hoffe, du vergibst mir auch.
Und weiter geht's. Ja, was sind die Anzeichen? Die Anzeichen, wenn die Liebe droht abzusaufen. Also hier im Teich oder hier in dem See ist ja nicht mehr ganz so viel Wasser, gell, wie bei der Landesgartenschau, aber es würde noch reichen, das wollen wir nicht. Und wir sagen immer, die Paare, die zu uns kommen, das sind die Weisen und Mutigen im Lande, die es nicht so weit kommen lassen wollen erst oder die, wenn sie drohen abzusaufen, merken, das wollen wir eigentlich gar nicht. Und viele Paare wollten das nicht, die haben sich geliebt, die sind wirklich im Stress aufeinander geprallt, die hatten Sorgen, die sind in so eine Wechselwirkung miteinander gekommen, die kommen in so Mechanismen, wo man ungut miteinander umgeht und wo man einfach nicht mehr, ja, wo man verzweifelt ist, wo man es anders machen möchte und nicht mehr weiß wie. Und wir wissen auch und wir erleben das auch, dass Paare sich oft verpassen im Versuch aufeinander zu. Der eine versucht es mal im Guten, dann mauert der andere und will nicht und dann ist es der Zweite, der das versucht und der Erste will nicht. Also man verpasst sich oft in den Versuchen. Und Beratung heißt auch, dass man die Versuche aufeinander zu, ja, synchronisiert quasi, dass man möchte, dass es wieder funktioniert, dass Paare wieder aufeinander zugehen können. Natürlich muss ja davor oft auch was aufgearbeitet werden. Es sind Verletzungen entstanden, es sind Dinge passiert vielleicht, es sind Worte gefallen, die man gegenseitig jetzt nicht so einfach vergessen kann. Aber der Wille ist oft da. Man weiß manchmal nicht, wie man aus diesen unguten Mechanismen rauskommen kann. Und Anzeichen für das, dass man ja so langsam, dass das Boot der Liebe quasi so ein bisschen Schieflage hat, ist, dass es eigentlich ernst ist immer, dass man nicht mehr miteinander lachen kann. Dass man, ja, die Männer sagen manchmal, ich bin lieber auf der Arbeit als zu Hause. Ne? Eigentlich bin ich ganz froh, wenn ich rausgehen kann. Ne? Die Frauen sagen das vielleicht auch, wenn sie berufstätig sind. Oder manche Frauen, die jetzt mehr daheim sind, die sagen zu mir, ich bin eigentlich froh, wer da weg ist. Ne? Er ist dann der Mann. Oder man spricht nur noch das Nötigste miteinander, man trifft die wichtigen Absprachen, aber man erzählt sich einfach nicht mehr das Innenleben. Man sagt sich nicht mehr so, was man denkt, was man fühlt, man sagt sich keine unfertigen Gedanken mehr. Das ist sehr schade, weil das ist ja das Interessante in der Partnerschaft. Wussten Sie, dass nicht nur die Liebe wachsen kann, sondern das Interesse kann auch wachsen? Ein Mensch kann ein Leben lang spannend bleiben. Die Gespräche können ein Leben lang spannend bleiben, wenn man das Innenleben teilt. Wenn man das nicht tut, ist es natürlich nicht spannend, ne? Wenn der Mann von der Arbeit heimkommt und die Frau fragt, ja, wie war es denn heute? Und der Mann sagt, wie immer. gut, dann ist das Gespräch relativ schnell vorbei. Ne? Aber wenn man erzählt, wenn man was vom Innenleben teilt, wenn man sagt, ja, heute war der Chef wieder so drauf und ich habe eigentlich gedacht, dass ich mal eine Anerkennung bekomme, aber da habe ich mich getäuscht, die hat der Kollege bekommen, da war ich dann doch schon ein bisschen eifersüchtig und habe nicht gewusst, wie ich mich dazu stellen soll und so weiter, dann passiert Gespräch, wenn man das Innenleben teilt. Aber manche teilen das nicht mehr. Man merkt auch dann, dass die Liebe absäuft, wenn es keine Zärtlichkeiten, keine kleinen Gesten mehr gibt. Die kleinen Gesten, die liebevollen Gesten, das ist ja oft das Erste, was auch eingestellt ist. Ich fand den Song so gut, I See You von Andy Lang, in die Augen schauen. Wir haben es vorhin auch gesagt, dass man manchmal so eine kleine Übung machen. Ja, das sind so kleine Gesten, kurzes Handnehmen, mal Bescheid geben, wenn man sich verspätet. Kleines Küsschen und so weiter, das ist oft ganz weg. Und wie gesagt, der eine traut sich dann kann der andere gerade nicht, dann verpasst man sich wieder. Und der Mutige von beiden ist oft der, der dann sagt, okay, ich möchte eigentlich, dass die Ehe wieder besser wird, dass da wieder Gesten entstehen. Man versucht eigentlich wieder gut auf den anderen einzugehen. Aber es kann sein, dass man da erstmal durchhalten muss, dass der andere, ja, aufgrund der Frustration, ne, die Frauen würden sagen, jetzt kommst mit Blumen, jetzt brauchst du auch keine mehr bringen. Ne? 20 Jahre habe ich auf Blumen gewartet, ne? Jetzt los doch. Ne? Es ist verständlich natürlich, aber der Mann wird dann auch wirklich gar nie wieder Blumen mitbringen. Es ist manchmal nicht einfach, das ist schwer natürlich. Ne? Sie merken schon, Anzeichen für eine Schieflage, dass die Liebe absäuft, ist manchmal auch Verbitterung. Ja, und manchmal ist es auch so, dass Paare sich so dauerkritisieren, so dauernörgeln, so eine generelle Unzufriedenheit ist eingezogen, man hat eigentlich nur was aneinander auszusetzen, man schaut den anderen auch mit den Augen an, dass einem nur noch das Negative auffällt. Und man wundert sich vielleicht, wenn der Partner von anderen gelobt wird, ne? Weil man selber eigentlich gar nichts mehr Gutes dran findet am anderen, was natürlich sehr, sehr schlimm wäre. Da merkt man schon, das Boot ist schon ganz schön in Schieflage, jetzt säuft es so langsam ab. Aber das wollen wir ja heute nicht. Und genau wie die Paare, die zu uns kommen, die mutigen sind, die das tun, sind sie heute ja auch mutig. Ich weiß gar nicht, ob sie das wussten, dass sie heute gekommen sind. Denn sie wollen ja was hören über das, wie man Partnerschaften wetterfest machen kann und wie man ein prima Klima einführen kann. Und das kann man tatsächlich. Man kann eine ungute Wechselwirkung auch wieder umreißen, sozusagen umdrehen. Man kann dieses Schiff wieder retten. Das muss jetzt gar nicht absaufen. Und was kann man tun, wenn man jetzt die Partnerschaft wetterfest machen will? Eine Sache ist, dass man darauf aufpassen kann, dass man nicht so sich aufspaltet und aufteilt, dass die Aufgaben die ganzen normalen Alltagsaufgaben, die muss man ja aufteilen, das ist ja verständlich, ne? Und man muss Arbeitsteilung machen, aber manche Paare machen das so perfekt, dass sie sich eigentlich gar nicht mehr treffen, ne? Also die teilen das dann so wunderbar ein, dass sie sich dann wirklich die Klinke in die Hand geben und das war's dann. Und es wäre sehr schade, also manche sind, die arbeiten zu perfekt zusammen und sind ein perfektes Arbeitsteam, aber die sind dann nur noch ein perfektes Arbeitsteam, eine tolle WG, aber eigentlich keine Partnerschaft, keine Ehe mehr. Und deswegen wäre es toll, wenn man diese Aufspaltung wieder so wieder zusammenführt. Und wenn man vielleicht auch nach außen als Einheit auftritt. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt heute Abend machen. Ich kann es nicht beurteilen, aber ich hoffe, dass Sie nebeneinander sitzen heute. Wenn Sie als Paar gekommen sind, dann haben Sie schon mal eine Sache super gemacht. Weil es ist einfach so, dass manche Paare ganz selbstverständlich hier so in Franken, wenn man auf Feste geht, dann fährt man miteinander hin. Und dann geht man auf die Geburtstagseinladung oder auf das Fest und ab da trennt man sich eigentlich. Ne? Also die Frauen gehen zu ihren Freundinnen und der Mann geht zu seinen Kumpels und es ist ja nicht verboten, dass man sich mal mit anderen Leuten unterhält, aber das machen manche den ganzen Abend lang. Und dann treffen sie sich wieder am Auto sozusagen, fahren wieder miteinander heim oder fahren vielleicht sogar getrennt heim. Also man sitzt nicht mehr zusammen, man steht auch in der Öffentlichkeit nicht mehr zusammen. Auf Festen weiß man manchmal gar nicht, wer gehört jetzt eigentlich zusammen, welches Paar. Oder muss man immer ein bisschen raten, vielleicht nach der Kleidung oder wie auch immer, nach dem Brillengestell. Ich weiß es nicht, das wäre schade. Ne? Also trauen Sie sich ruhig, es ist nicht verboten als Ehepaar, dass man auch nebeneinander sitzt und dass die anderen auch erkennen, ne, dass man Paar ist. Also man muss jetzt nicht dauerknutschen oder so, aber es wäre auch in Ordnung, wenn man mal den anderen anfasst, so kurz zumindest. Es wäre super. Und glauben Sie mir, auch dieses dem Partner zur Seite stehen, das ist ja symbolisch, aber das ist nicht nur symbolisch gemeint. Das zeigt ja auch die Liebe zum Partner und es ehrt den Partner. Also das könnte man zum Beispiel machen. Und dann könnte man noch was machen, was ganz revolutionär ist, wenn man jetzt die Ehe verbessern möchte und wetterfest machen möchte. Man könnte tatsächlich sich absprechen. Einfach absprechen, wenn der andere das Haus verlässt, dass man dem Bescheid sagt. Also es ist oft so, ne, wenn jetzt ne, jemand bei einem Paar anruft, bei einem Ehepaar, dann ruft man die Frau an, also der Kumpel vom Mann ruft an, ja, wo ist denn der Hans? Nehmen wir mal wieder den Hans, den hat man heute schon mal. Ja, warte mal, der Hans, ja, ich muss mal gucken, ich glaube, der könnte im Keller sein. Also man geht in den Keller, nee, da ist er nicht. Na, warte mal, ich schaue mal im Dachboden, ob er im Dachboden ist. Nee, im Dachboden ist er auch nicht. Ja, dann ja, weiß ich auch nicht, wo er ist. Vielleicht ist, ich schaue mal, ob das Auto, nee, das Auto ist nicht mehr da, der ist weg. Ne? Also man spricht sich nicht mehr ab, das ist jetzt eine harmlose Sache, ne? Aber man spricht einfach nur, sagt, hallo, senden wir sie mal Frieda, du Frieda, ich fahre mal kurz in die Stadt, brauchst du irgendwas, ich gehe jetzt zum, was weiß ich, zum Einkaufen, ich komme gleich wieder, das wäre super und das wäre toll. Also man spricht Dinge ab, man spricht Essenszeiten vielleicht ab, wann man kommt, das wäre, also wenn die Frau kocht, wenn es so ist noch, dann wäre das echt super, wenn die Frau wüsste, wann der Mann heimkommen würde, wäre schön. Also dann hätte man schon Überschneidungsbereich und dass man Mahlzeiten zusammen einnimmt, wäre vielleicht auch nicht ganz schlecht. Übrigens tun wir das auch den Familien ja, raten, dass das echt schön ist, eine Familienzeit noch zu haben. Und dass man vielleicht ein- bis zweimal in der Woche miteinander zur selben Zeit schlafen geht. Ja, weil das ist auch so, manche Paare haben einen ganz unterschiedlichen Tag-Nacht-Rhythmus, die verpassen sich auch dadurch, manche haben dadurch Schichtarbeit, da ist es wirklich schwierig, aber manche ziehen das auch so ein bisschen raus, da bleibt der Mann vielleicht dann ganz lang vorm Fernseher sitzen, vielleicht ist es ja auch umgekehrt bei ihnen, und die Frau geht dann ganz viel eher ins Bett, dann dafür steht sie wieder früher auf, da ist der Mann noch nicht auf und dann verpasst man sich ständig. Manchmal, ja, vielleicht wenn schon Streitereien waren, wenn schon ungute Sachen waren, dann kann das sein, dass man das vielleicht auch ein bisschen ja, unbewusst oder absichtlich macht, aber das wäre sehr schade. Die Zeiten, die man eigentlich hätte, die man auch gemeinsam hätte, die nutzt man gar nicht und das wäre ja, das wäre nicht so schön. Aber es kann ja sein, dass bevor solche Sachen wieder passieren, Dinge auch ausgeräumt werden müssen. Wir sagen manchmal, man muss die Trümmer, die bei einem Erdbeben entstanden sind, ja auch wegräumen. Also Trümmerfrauen und Trümmermänner werden. Es braucht klärende Gespräche, es braucht vielleicht auch vertrauensbildende Maßnahmen, es braucht Vergebung. Wenn man wieder ein Fundament, wenn man eine Partnerschaft wetterfest machen will, braucht man einfach ein gutes Fundament, weil wenn man ein gutes Fundament hat, dann wird diese Partnerschaft auch stürmen und ja, alle Wetter diesen Wettern trotzen können. Und das kann man natürlich, indem man den Draht hält, indem man Gespräch aufrechterhält, indem man sich interessiert für den Partner, indem man auch unguten, also schwierigen Gesprächen nicht ausweicht. Und dass man auch mal so eine Art Metagespräche, nennen wir das, führt. Also das heißt, dass man nicht nur immer über die Dinge spricht, sondern auch mal über das Gespräch spricht. Ist es dem einen vielleicht zu wenig Gespräch, zu viel Gespräch? Wie sprechen wir eigentlich miteinander? Wie gehen wir im Gespräch miteinander um? Und auch dann über die Ehe, was vermisse ich irgendwas, was läuft gerade schief? Es ist eine Überwindung, auch über eigene Bedürfnisse und Gefühle zu sprechen, nicht jetzt in Anklagen und Vorwürfe und hineindeuten. Wenn wir immer über den anderen reden, du bist ja überhaupt nicht interessiert, du bist ja sowieso, dir ist es ja sowieso egal das, dann wird der andere zwei Sachen machen. Entweder er wird sich wehren, dann gibt es eine Verteidigungsrede und dann ja, verteidigt sich der andere wieder, oder er wird verstummen. Die meisten Frauen versuchen manchmal, die Männer so aus der Reserve zu locken und nehmen so ein Stecken, ne, und stecken mal den Bären mal so ein bisschen wachstecken. Es ist ja jetzt mal kurz mal Bär irgendwie abhanden gekommen, der dann leider, nahm kein gutes Ende, glaube ich. Aber so machen das manche Frauen, die verzweifelt sind, der Mann hat sich vielleicht abgeschottet oder ist verstummt. Und dann nehmen die Frauen so ein Stecken und sagen, den Bär kriege ich schon, den stecke ich einfach mal so ein bisschen den Stecken rein und dann wird der Bär schon reagieren. Ne? Also in dem Fall ist es dann so, entweder der Bär läuft weg oder der Bär brüllt. Ne? Und, aber meistens verstummen die Männer, weil die Männer, wenn die Frauen ganz feste Deutungen haben und sagen, du bist so, du bist gleichgültig und dir liegt ja gar nichts mehr an mir und eigentlich liebst du mich nimmer, dann hofft die Frau natürlich, dass der Mann widerspricht, dass er sagt, nein, so ist es nicht. Aber der Mann sagt sich eher, ja, wenn die Frau das glaubt, wird sie nicht davon ablassen. Und wenn sie schon so eine feste Deutung hat, dann was soll ich da noch machen? Und das ist ein großes Missverständnis. Die Frauen denken dann, ja, er schweigt anscheinend. Ist es wirklich so? Nee, es muss überhaupt nicht so sein. Es ist einfach ein Missverständnis. Eins der vielen Missverständnisse, die es in Ehen gibt. Sie glauben gar nicht, wie viele Missverständnisse. Es gibt Unglück. Es gibt so viel Unglück, das auf Missverständnissen basiert. Es ist Wahnsinn. Prima Klima, das wünschen wir uns alle. Was ist, wie können wir das beschreiben? Da geht es um Wertschätzung, um gezeigte Wertschätzung und Respekt. Oft hören wir in der Beratung bei lang verheirateten Paaren, ja, ich weiß schon, wie er denkt, ach, das braucht er nicht, das passt schon so und so weiter. Also so diese Höflichkeit, wie wir es gesagt haben, dieser gute Umgang, dieser liebevolle Umgang, der ist einfach so ein bisschen eingeschlafen oder vielleicht sehr eingeschlafen. Oder man versucht immer noch, den Partner so nachzuerziehen. Also man versucht immer noch so zu überlegen. Ne? Ich merke ja auch, ne? Ich habe ja vorhin gesagt, man schaut aus sich heraus und sieht die Fehler des anderen. Man sieht den anderen vielleicht nur negativ. Man sieht übrigens manchmal seine eigenen Fehler schwieriger. Ne? Aber die vom anderen, die sieht man ganz klar, komischerweise. Aber es ist manchmal müsste man so den Scheinwerfer auf sich selber richten und überlegen, was ist denn mein Anteil der Wechselwirkung? Was kann ich tun? Wenn ich jetzt will, dass der andere mehr Zeit für mich hat, könnte ich mich auch fragen, habe ich denn eigentlich Zeit für den anderen? Viele Männer, die sich beschweren, dass die Frau ja zu wenig liebevoll ist, da drehen wir das auch mal rum und sagen, ja, sind Sie denn eigentlich zuerst liebevoll? Oder ne, denn die Frauen sich beschweren, der Mann ist nie zu Hause, dann fragen wir den Mann, das sagt der Mann, die Frau ist auch nie zu Hause. Ne, also wir treffen uns gar nicht. Also man kann mal den Scheinwerfer drehen und mal sich selber fragen, wie behandle ich den anderen? Nicht immer nur, wie will ich behandelt sein? Und da kann man auf erstaunliche Ideen kommen. Und was man auch machen kann für ein prima Klima ist, dass man auch mal versucht, Kompromisse zu schließen, auch in der Zeitplanung, dass man sich auch wieder begegnet quasi, dass es eben nicht so ist, dass man sich nur die Klinge in die Hand gibt und dass man auch spontane und geplante Ehezeiten, nennen wir das, hat. Also spontan, das ist ganz klar, 5 Minuten reichen oft für ein gutes Gespräch, für einen Ansatz, für ein Wiederanschauen, aber auch geplante Ehezeiten, das ist etwas, was im Kalender nicht drin ist. Wenn man das nicht plant, die Zeit auch für sich, fürs Ehepaar, dann wird man die nicht haben. Die meisten Ehepaare, die sind gar nicht so böswillig, die werden einfach vom Alltag überrollt und dann sind auch die Kinder da und man will eigentlich allem gerecht werden, dem Haushalt, dem Beruf, der Kindererziehung und bei allen Sachen, die auf einen einströmen, ist das Letzte, woran man denkt, eigentlich die Ehepflege. Das ist oft gar nicht böswillig. Und dann pflegt man diese Ehe lange nicht und irgendwann würde es eine Ehearbeit werden. Und so weit muss es gar nicht kommen. Es kann eine Pflege sein. Und man kann das auch wieder lernen. Ganz wichtig ist auch, dass man auch eine gewisse Toleranz mitbringt. Ältere Paare, die man fragt, die sagen oft dieses Stichwort, dass sie sagen, eigentlich sind wir auch tolerant miteinander. Also wir lassen den anderen auch da mal stehen oder wenn der andere Macken hat, dann ist es auch okay. Also das ist was man beim prima Klima machen kann. Und wenn man noch besser Klima haben möchte, dann könnte man sogar sich ganz hoch versteigen und auch in Franken einen Satz wagen, wie zum Beispiel, schön, dass du da bist. Ich bin froh, dass ich dich hab. Ich hab dich lieb. Ich bin stolz auf dich. Jetzt kommt es den Franken jetzt nicht so über die Lippen, aber das sind oft die Worte auch, nicht nur die Gesten und die Taten, sondern auch die Worte, ja, wo man wieder ganz lang davon leben kann. Man kann tatsächlich ein bisschen von Luft und Liebe leben, wenn man miteinander gut umgeht. Und wir freuen uns einfach, dass wir anderen Paaren da helfen können und dass wir das schon gesehen haben, wie der Unterschied ist. Wir haben Paare gesehen am Anfang, die, ja, unglücklich waren, die traurig waren, die auch sehr im Streit waren oder die verstummt sind. Und wir haben dieselben Paare gesehen, wie andere Menschen in einem anderen Zustand miteinander. Und das wünschen wir eigentlich allen Paaren, dass sie aus diesem Tal wieder rauskommen, dass sie die Kurve sozusagen kriegen, die U-Kurve durchlaufen und auf der anderen Seite wieder rauskommen. Was wir auch sehen, ist, dass zu diesem Fundament, was ich vorhin gesagt habe, oft auch etwas anderes noch gehört als das Menschliche, dass man eigentlich jetzt menschlich da immer reinbuddert, sondern dass, wenn Paare miteinander beten können, dass die Paare auch merken, wir müssen das nicht aus eigener Kraft schaffen, wir müssen nicht alles aus uns herauskriegen, die Liebe und die Geduld und die Vergebung, sondern da ist noch was anderes, da ist ein Gott, der uns hilft, der Interesse daran hat, dass Partnerschaften gelingen. Und auf diesen Stein können wir unser Ehehaus draufstellen. Und Jesus selber will die Mitte sein unserer Partnerschaft und er will da auch heilen, wo ja vielleicht auch keine Heilung möglich mehr scheint. Und er will das tun.
Ja, das hat man mal untersucht bei 1429 Paaren, die regelmäßig als Paar miteinander beten. Und man hat mal geschaut, wie viele von denen sind von Scheidung betroffen. Und wenn man die mit der Normalbevölkerung vergleicht, müssten es ungefähr 600 bis 700 Paare gewesen sein. Und bei der Untersuchung war es genau ein einziges Paar. Das heißt, miteinander beten als Paar schützt vor Scheidung, macht anscheinend zufriedener und glücklicher. Und das ist schon unheimlich, dass 90% aller Pfarrer, die regelmäßig, teilweise täglich mit anderen Menschen zusammen beten, 90% aller Pfarrer laut Untersuchungen nicht mit ihrem eigenen Ehepartner beten. Das ist wie ein Tabu. Also vielleicht fangen Sie das ab heute oder ab morgen mal an. Das wäre was Tolles, wenn Sie Gott in Ihre Ehe als Fundament mit hineinbekommen möchten. Das kann ich Ihnen wirklich empfehlen. Das wäre was Feines, dass Sie einfach mal anfangen. Und wir halten viel von 10-Sekunden-Gebeten. Manche hängen das so unglaublich hoch. Ne? Die sagen, ach, am Mittwoch wollen wir mal beten als Ehepaar zusammen. Und dann ist Dienstagmorgen, ja, morgen ist soweit. Und dann kommt der Tag, also heute Abend, ja, heute Abend. Und dann ist der Abend, ach, ich bin so müde, sagt der Mann. Ich schaue jetzt erstmal die Tagesschau. Okay, nach der Tagesschau. Ach, ich habe Hunger. Okay, essen wir erstmal was. Ach, ich bin zu müde. Na gut, dann morgen. Dann ist der Abend schon wieder rum. Und dann wird es so riesig und wird von einem Tag auf den anderen verschoben und kriegt so ein Gewicht. Machen Sie doch ein 10-Sekunden-Gebet draus. Früh, bevor Sie aus dem Haus gehen miteinander, im Stehen, nehmen Sie sich noch mal kurz an die Hand, schauen sich kurz an und dann senken Sie den Kopf und dann beten Sie. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du meinen Schatz heute segnest. Ich bitte dich, der hat heute ein schweres Gespräch mit dem Chef vor sich, dass du ihm dabei hilfst. Vielen Dank. Amen. So, und dann macht der andere das auch. Dann segnet man sich gegenseitig. Es sind 2-3 Sätze, ist eine Sache von einer halben Minute maximal. Und dann geht man ganz anders in den Tag. Das ist ein Fundament, das die Ehe von innen heraus verändert. Und wir haben es gerade gehört, es gibt ja so verschiedene Sprachen, auf die man reagiert. Der eine zeigt seine Liebe weniger durch Worte, eher durch Taten und durch Handlungen. Der hilft halt gerne. Der andere macht gerne Geschenke. Der nächste zeigt es lieber über Zärtlichkeiten. Das sind wir unterschiedlich geprägt. Wenn Sie dazu mal ein sehr gutes Buch lesen wollen, ist auch oben am Büchertisch, im Bücherzelt, Gary Chapman, 5 Sprachen der Liebe. Gary Chapman, die 5 Sprachen der Liebe, zu Recht ein Weltbestseller. Und da kann man die verschiedenen Formen, wie man seine Liebe ausdrücken möchte und auch geliebt werden möchte, mal miteinander als Paar lesen und besprechen. Das ist sehr spannend, weil wir da unterschiedlich sind. Aber irgendwann muss man es bei aller Hilfe und bei aller Romantik und auch Zärtlichkeit, irgendwann muss man es auch mal sagen. Irgendwann muss es der andere auch mal direkt hören, dass er geliebt wird. Und nicht nur immer aus Handlungen umdeuten. So, der Mann ist Handwerker, er macht dir alles, was super ist, aber manchmal muss er auch mal hören, dass er sie wirklich liebt. Und nicht nur, warum, ich mache doch alles, reicht doch. Manchmal will man es auch mal hören. Also, das ist ein Fundament, ein festes Fundament, in der Ehe haben, dass man tatsächlich Gott in die Mitte stellen würde, kann ich nur empfehlen. Wir haben es gerade mit dem Gebet gehört. Ein stabiles Fundament in Gott schützt davor, dass nicht jeder Sturm, nicht jeder Stress, nicht jede Krise dieses Ehehaus, dieses Partnerschaftshaus umstürzen kann, wie wir es jetzt die letzten Tage in Deutschland in Nachrichten gesehen haben, was alles passiert ist mit Unwettern. Ein Fundament für eine Partnerschaft ist zum Beispiel der Schutzrahmen der Ehe. Deswegen reden wir dauernd von Ehe. Kann man denn auch unverheiratet zusammenleben? Ja, kann man schon. Aber Gott ist der Erfinder der Ehe. Adam und Eva waren das erste Ehepaar. Im Paradies wurde die Ehe erfunden. Das ist keine menschliche Erfindung. Und der hat unsere Bedienungsanleitung. Und der weiß, was uns glücklich macht. Und der weiß, vor allem für die Frau, aber auch für den Mann, ist ein Schutzrahmen der Verbindlichkeit wichtig, damit sie sich sexuell hingeben kann und will. Es braucht einen Schutzrahmen, das ist eben die Ehe. Das ist nicht zusammengezogen sein. Und Frauen, die sagen, ach, ich will nicht mehr geheiratet werden, die haben sich irgendwann den Traum abgeschminkt. Ursprünglich wollten sie das mal, aber der eine Freund hat keine Lust gehabt, der andere Freund hat sie ausgetrunken und dann weggeworfen, hat auch keine Lust gehabt und irgendwann haben sie gesagt, ich gebe diesen Traum auf, ich will das gar nicht mehr, weil es tut zu weh, es noch zu hoffen und nie zu bekommen. Aber eigentlich wollte Gott, um vor allem die Frau zu schützen, damit sie sich gefahrlos hingeben kann, wollte Gott einen Schutzrahmen aufstellen. Das ist nichts anderes als die Ehe. Ich sage immer zu den jungen, verliebten Leuten, sage ich, bleiben Sie keusch. Ich weiß, wie rückständig, wie antiquiert, aber in Amerika gibt es inzwischen eine Bewegung mit vielen Büchern und CDs und Kongressen und so weiter von Männern initiiert, von Männern. Keusch in die Ehe. Keusch in die Ehe. Die wissen warum. Und ich sage immer zu den jungen, verliebten Leuten, bleib keusch in der Ehe. Und wenn es dafür schon zu spät ist, Sie wissen warum, dann werde ab sofort, ab jetzt keusch. Damit Gott eure Beziehung ab jetzt segnen kann. Und bring deine Schuld bisher vor ihn und lass die dir vergeben. Denn man lernt sich nicht gut kennen im Bett. Wissen Sie, wo Sie einen Menschen wirklich gut kennenlernen? 2 Stunden im Stau stehen. Da lernen Sie gut kennen. Oder beim Spielen. Machen Sie mal ein Spiel mit jemandem. Wenn die kognitive, also die gedankliche Zensur unterlaufen wird in der Spielewirklichkeit, dann lernen Sie jemanden richtig gut kennen. Oder machen Sie mal mit jemandem eine Reise, dann lernen Sie ihn kennen. Oder arbeiten Sie mal mit jemandem, mit anderen Leuten zusammen, dann lernen Sie ihn kennen. Aber nicht im Bett. Also eine Ehe, ein Schutzrahmen für Hingabe, damit ich nicht ausgetrunken irgendwo weggeworfen und liegen bleibe. Ein Schutzrahmen ist für eine Partnerschaft, für eine wirkliche Liebe, für eine Herzenshaltung eine Ehe. Ich hatte mal einen Mann in der Beratung, der hatte eine Freundin, waren beide recht jung und sie war bildhübsch, lange blonde Haare, super Figur, hat er mir beschrieben. Und dann sagt er, ah, die ist klasse. Sag ich, super, Sie mögen sie? Ja, ja. Wollen Sie sie auch heiraten? Auf keinen Fall. Warum? Ja, die ist viel zu doof. Aber die war halt gut fürs Bett und zum Angeben. Da habe ich gesagt, was machen Sie mit dieser armen Frau? Sind Sie verrückt? Sie machen sich unendlich schuldig. Sie nutzen sie aus und schmeißen sie weg und wissen es heute schon. Furchtbar. Möge Gott Ihnen diese Schuld vergeben. Also ein Schutzrahmen ist ein Eherahmen. Und für den lohnt es sich auch zu kämpfen, selbst wenn eine Ehe in der Krise ist. Und wenn ich Gott in die Mitte bringe, dann heißt es mal im Alten Testament beim Prediger Salomo, einer mag überwältigt werden, aber 2 können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in 2. Also wenn zu dem Paar noch Gott dazukommt, zerreißen sie mal ein dreifach geflochtenes Tau, das schaffen sie nicht. Aber einen Faden kann ich zerreißen. Deswegen, das wäre schön, wenn sie Gott in ihre Ehe, in ihre Beziehung mit hineinnehmen. Gott in der Mitte, das heißt, dass der Partner mich nicht existenziell bedrohen kann. Viele kämpfen ja in Streitigkeiten bis aufs Blut für ihren eigenen Stand, für ihre eigene Gerechtigkeit. Warum? Weil es echt bedrohlich wird. Nee, wenn Gott in meinem Herz, in meiner Mitte drin ist, ist der engste Partner, also mein Ehepartner, ist noch der innerste Ring, aber er ist nicht mehr mein Persönlichkeitskern. Der ist für Gott reserviert, da bin ich geschützt und der ist nicht gegen mich, Gott sei Dank. Der liebt mich, der ist für mich. Wenn ich aber den Partner an meinen innersten Kern lasse, kann der mich ja vernichten. Der kann ja liebewürdig bedrohlich und gefährlich werden. Deswegen lieber Gott in die Mitte deines Herzens und nicht einen Menschen. Es ist zu gefährlich. Und dann wäre es toll, wenn sie das auch leben in ihren Familien. Ich sage immer zu den Männern, versuchen Sie es mal, überwinden Sie sich mal, trauen Sie sich mal. Sie übernehmen doch in der Arbeit auch Verantwortung in Ihrer Firma. Trauen Sie sich doch mal zu Hause einmal in der Woche eine Familienandacht zu machen. Wie macht man das? Die Familie einladen dazu, wenn es geht, freundlich. Und dann vielleicht am Samstagvormittag zum Frühstück oder was weiß ich, Sonntagabend die Kinderchen mit an den Tisch holen, Ehefrau. Und dass der Mann, da gibt es wunderschöne Andachtsbücher, eine Seite Andacht vorliest. Da ist oben ein Bibelwort, eine kleine Auslegung dazu. Und da steht meistens noch ein Gebet unten vorausgedruckt, muss er nur ablesen. Ist eine Sache von 2-3 Minuten. Schaffen Sie das? Ja, ich versuch's mal. Also eine Familienandacht und die Kinder nehmen sich ein Vorbild dran und ein anderer Geist zieht in diese Familie ein. Ein heilender Geist, der Geist Gottes. Und wenn Sie schon Christen sind, wie wäre es, wenn Sie als Ehepaar eine gemeinsame Vision sich von Gott schenken lassen, eine gemeinsame Berufung als Gott, dass Gott sich was dabei gedacht hat, dass er Ihre beiden Biografien, Ihre Begabungen, Ihre Möglichkeiten zusammengeführt und zusammengeworfen hat, ist doch kein Zufall. Da hat er sich doch was dabei gedacht. Und am Traualtar hat er aus zwei Wesen einen Leib gemacht, hat er sie zusammengeschweißt. Deswegen ist der Partner nie mehr mein Feind. Dieser Gedanke hat schon ihn gerettet. Wenn Sie mal im Streit das noch glauben können, mein Partner ist nie mein Feind. Vielleicht habe ich ihn sogar auf die Palme gebracht, aber er ist nie mein Gegner, er ist mein Verbündeter. Er trägt das gleiche Fußballtrikot wie ich. Wir kämpfen um, es kann sein, dass er mir mal über den Weg gelaufen ist und mich leider aus Versehen gefoult hat, aber wir wollen eigentlich ins gleiche Tor zielen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ein Paar hätte eine gemeinsame Vision. Wir haben ja gleich Fußball-WM demnächst. Ein gemeinsames Ziel. Wir haben dasselbe Trikot an, wir beide. Wir sind sogar ein Leib. Deswegen heiraten, weil Gott das am Traualtar macht. Das kann ein Mensch nicht tun. Dann wäre es doch toll, wenn die Berufung zum Beispiel daran aussieht, wir beide als Paar wollen miteinander Gott dienen, Menschen helfen. Ne, das Unsichtbare wird ewig. Dass wir unsere Kraft und Zeit und auch Geld in Beziehungen stecken und nicht nur dauernd das Haus soll noch schöner werden und noch ein Carport und noch ein Swimmingpool und noch... sondern wir stecken unser Geld, unser sauer verdientes Geld in Beziehungen, weil das wird was Ewiges sein. Und dass wir vielleicht als Eltern Vater und Mutter im Glauben für andere werden, dass wir ein Vorbild für andere werden, Vater und Mutter im Glauben werden als Christen, was für eine traumhafte Vision. Wir haben gemerkt, dass viele Paare eifersüchtig sind aufeinander. Viele haben Probleme, wie der Partner mit anderen umgeht. Und manchmal ist es auch wirklich nicht gut, wie er mit anderen umgeht, gegengeschlechtlich. Aber wenn ein Paar anfängt, eine gemeinsame Vision für Gott in die Ehe reinzubringen und zu suchen und zu finden und darüber zu beten und sich zu unterhalten, dann ist die Eifersucht weg. Man hat Wichtigeres zu tun, als dauernd zu gucken, wo guckt der oder sie hin. Man hat Wichtigeres zu tun. Man hat jetzt einen Auftrag. Man hat etwas, wofür man miteinander die Kraft einsetzen kann. Ich weiß, wovon ich rede, es gibt nichts Schöneres. Ich komme zum Schluss. Ich möchte Ihnen noch eine Geschichte erzählen, die in zwei Evangelien im Neuen Testament der Bibel stehen. Und manche von Ihnen, vielleicht sogar viele, werden die kennen. Ich erzähle Ihnen die trotzdem. Sie werden gleich sehen, warum. Und am Abend desselben Tages, so fängt die Geschichte an, am Abend desselben Tages. Wissen Sie, was das für ein Tag war, der jetzt kommt? Das war ein langer Tag. Wir haben hier bei Jesus am See ungefähr 50 Mitarbeiter aus unterschiedlichsten christlichen Gemeinden und Kirchen, evangelisch, katholisch, freikirchlich, alles. Und wir arbeiten zusammen ein Herz und eine Seele. Das macht der Geist Gottes, ist ein Wunder. Und manche von denen sind heute früh um 8 Uhr schon hier gewesen und sind seitdem immer noch hier und dienen immer noch und arbeiten immer noch, dass wir uns wohlfühlen. Und so ein Tag war das, der da beschrieben wird. Am Abend desselben Tages, es war ein langer Tag, ein Tag mit vielen Predigten, ein Tag mit vielen Krankenheilungen, ein Tag mit vielen Wundern, es war ein aufregender Tag, ein anstrengender Tag, ein unglaublich langer Tag und die Leute waren müde und sie waren erschöpft und es hat gereicht. Und es war ein heißer Tag in Israel, noch heißer als bei uns hier. Und Jesus, der Herr Jesus Christus, sprach zu seinen Jüngern, lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Es ging um einen See, den See Genezareth im Norden Israels, das sogenannte Galiläische Meer. Übrigens, man nennt es im hebräischen Urtext auch Harfensee, weil der See Genezareth ist doch wunderschön, wir haben heute eine Harfe da, weil er eine Form hat wie eine Harfe. Müssen Sie mal Bilder anschauen vom See Genezareth, schaut aus wie eine Harfe. So, und da nahmen sie Jesus, die Jünger nahmen Jesus mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm, also so eine kleine Flotte. Sie können ruhig mal auf den See jetzt gerade schauen, und dann fuhren die da so langsam über den See. Wissen Sie warum? Weil das der einzige Moment war, wo sie Ruhe hatten. Die Leute, wenn jemand merkt, da hilft mir einer, da hat jemand ein Herz, der sieht mich und der hört mir zu, strömen die Menschen. Das zieht magisch an. Endlich dreht sich mal einer nicht um sich selber. Endlich schaut mir einer mal ins Herz und sieht mich innen und ganz tief und nimmt sich Zeit für mich. Und da strömen die Menschen, das zieht magisch an. Diesem Effekt kann man sich nicht erwehren, weil wir es fast nie im Leben haben. Aber Jesus Christus ist so einer. Und dann haben die den ganzen Tag Betrieb gehabt. Es heißt an einer Stelle, sie hatten nicht einmal Zeit zum Essen. Sondern das war jetzt die einzige Zeit abends, wo sie nach einem langen, anstrengenden Tag mal Ruhe hatten, ins Boot und so ein bisschen über den See schippern. Der See ist nicht allzu groß, ich war schon dort. Und jetzt kommt's. Und es erhob sich plötzlich ein großer Windwirbel, also ein Sturm. Plötzlich. Genau dann, wenn man es am wenigsten brauchen kann. Kennen Sie das? Wenn man total kaputt ist und dann klingelt es noch an der Tür. Wenn man erschöpft ist und sich auf ein Wochenende freut, wo man endlich seine Ruhe hat. Und dann kommt jemand unangemeldet zu Gast. Oder dann geht irgendwas kaputt und man muss es mühsam reparieren. Oder die Kinder werden krank oder was auch immer. Also genau dann, wo man es am wenigsten gebrauchen kann, passiert meistens die Krise. Wo man eigentlich schon erschöpft ist und nicht mehr kann. Und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot voll wurde. Es fing an zu sinken. So, jetzt machen Sie mir mal folgenden Gefallen und tun Sie mal für das Wort Boot Partnerschaft setzen oder Beziehung oder Ehe. Für das Wort Boot. Boot gleich Partnerschaft. Und setzen Sie mal für Sturm oder für Wirbel, Windwirbel hat es Martin Luther übersetzt, setzen Sie mal für Sturm Streit. Disharmonie, Beziehungskrise. Haben Sie es? Das Boot ist die Partnerschaft und der Sturm ist die Krise. Und es erhob sich ein großer Sturm plötzlich, wie aus heiterem Himmel. Die Einheimischen in Israel sagen, der See Genezareth liegt manchmal so richtig friedlich und still dort. Ich bin selber auch schon auf dem gefahren, ganz herrlich, wie hier auch der See. Ist ein bisschen kleiner hier der See, aber der See Genezareth ganz friedlich. Aber manchmal kommen so Fallwinde von der Wüste und die fallen dann an den Klippen runter und dann fängt dieser See, das kann man sich kaum vorstellen, richtig zu brodeln an, wie kochendes Wasser und man gerät innerhalb von Minuten in Lebensgefahr. Und das Boot fängt an, unterzugehen. Und ich sehe die Jünger vor meinem geistigen Auge. Die Beziehung fängt an, unterzugehen, vor lauter Streit, vor lauter Krise. Und ich sehe die Jünger, wie sie anfangen, mit Eimern und mit Schaufeln zu schöpfen und versuchen, das Boot trocken zu legen und kommen nicht mehr hinterher. Das Einzige, was jetzt noch helfen könnte, ist, dass der Sturm nachlässt, aber der wird immer stärker. Und das Boot wird immer voller und man hat keine Chance. Übrigens, wenn bei Ihnen der Sturm leise abgeht, es gibt auch einen inneren Sturm, Stummheit in einer Partnerschaft, man hat sich nichts mehr zu sagen. Man schweigt, aber dann ist der Orkan innerlich umso lauter. Und was macht unser Herr? Und der Herr Jesus war hinten im Boot und schlief. Er schlief auf einem Kissen. Das ist ein Wunder an sich. Haben Sie schon mal auf einem durchtränkten Kissen schlafen können? Bei 140 Dezibel. Aber den Seinen gibt der Herr einen gerechten Schlaf. Und sie weckten ihn auf, die Jünger, und fragten und sprachen ihn: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Ich übersetze das mal mit meinen Worten: Herr, und dann gehst du auch mit unter. Weißt du, am Sonntag Kirche und ein bisschen Predigtwort zum Sonntag, ab und zu ist ja alles ganz nett, aber das sind handfeste Probleme. Mal ab und zu fromm singen und was Frommes hören und beten, wenn es ein bisschen schlecht geht, ist ganz nett. Aber das ist eine lebensbedrohende Krise. Jetzt geht es um die Wurst. Jetzt wird es existenziell. Und was machst du? Schlafen. Typisch. Wenn ich Gott am meisten brauche, was macht er? Schlafen. Kennen Sie das? So, und die Jünger wecken ihn auf. Jetzt frage ich mich, wie haben die ihn aufgeweckt? Wie wächst du denn Jesus auf? Wie wächst du Gott auf, wenn du das Gefühl kriegst, er schläft? Er hört deine Gebete nicht. Wie wächst du ihn auf? Fängst du an, Buße zu tun? Fängst du an zu fasten? Fängst du an, vehementer zu beten? Oder gibst du es mit dem Glauben ganz auf? Was machst du dann? Und sie weckten ihn auf und sprachen: Meister, hör mal, wenn du untergehst, gehen wir auch mit unter. Und du gehst mit unter, mitgehangen, mitgefangen. Weißt du, der ganze Glauben steht auf dem Spiel, aber unser Leben spielt mit dem Glauben auf dem Spiel. Alles steht auf dem Spiel. Und er stand auf, er hat sich wecken lassen, und dann stand er auf und er bedrohte den Wind. Puh! Und er sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Wissen Sie, dass Gott dem Wind Angst machen kann? Dass Gott der Krise Angst machen kann? Die Krise macht uns Angst, aber da gibt es noch einen mächtigeren. Der kann der Krise Angst machen. Der kann den Wind erschrecken. Und der Wind legte sich. Wenn Gott anfängt zu gebieten, legt sich der Wind. Und der Sturm beruhigt sich. Und die Krise geht zurück. Und der Streit, wie durch ein Wunder, legt sich, wenn Gott anfängt zu handeln. Wenn er aufgeweckt wird. Er hat nicht geschlafen. Aber wir sollten uns an ihn wenden. Und dann entstand eine große Stille. Diese Stille ist eine Riesenchance. Manche lassen die einfach verstreichen. Wenn mal kein Streit ist, wenn mal ich die Möglichkeit habe, vielleicht auch durch die Hilfe durch einen Dritten, die Möglichkeit habe, neu anzufangen. Wir hatten vor kurzem ein Paar in der Beratung, die haben sich seit 40 Jahren das Leben zur Hölle gemacht. Und dann haben wir gesagt, wo sollen wir da anfangen? Sie haben sich so viel schuldig gegenseitig gemacht, das ist so ein riesiger Sack. Wo soll man da anfangen? Das ist ja uferlos. Am besten ist, sie packen diesen riesigen Sack ans Kreuz Jesu und sagen, wir werden den nicht mehr auseinanderklamüsern können. Das hat gar keinen Sinn mehr. Da ist unser Leben rum. Sondern den legen wir als Ganzes ans Kreuz und fangen neu an. Und es entstand eine große Stille, die Chance zum Neuanfang. Und da geht es noch weiter und Jesus sprach zu den Jüngern, warum seid ihr so furchtsam? Herr, das ist aber nicht dein Ernst, oder? Doch, Herr, hast du den Sturm überhaupt mitgekriegt? Ach, du hast ja geschlafen. Warum seid ihr so furchtsam? Nochmal, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Doch natürlich glauben wir, Herr, deswegen sind wir ja bei Jesus am See. Aber das sind handfeste Probleme, da geht es um die Existenz. Habt ihr noch keinen Glauben? Wissen Sie, ich habe mich gefragt, warum er das gefragt hat. Und ich gebe Ihnen mal meine Antwort. Ich glaube, es war folgendermaßen. Steht nicht drin, aber so stelle ich mir das vor. Der Sturm kam auf und Jesus hat die Jünger beobachtet und hat geschaut, mal gucken, was sie jetzt machen. Und dann haben sie das gemacht, was wahrscheinlich jeder von uns machen würde, nämlich die Krise versuchen zu bewältigen. Und die haben also geschaufelt und geschöpft und gebechert und alles. Mit Eimern und alles, was sie halt so gerade hatten. War viel zu wenig, hat nie gereicht. Und dann hat er so eine Viertelstunde zugeguckt, hat gemerkt, wie das Boot langsam sinkt. Er wusste ja, der Vater würde uns bewahren, wir müssen uns keine Sorgen machen. Und dann hat er sich erstmal hinten schlafen gelegt. War ja ein langer Tag, man musste sich ja auch mal ausruhen. Weil er gemerkt hat, dass keiner zu ihm kam und ihn gefragt und gebeten hat, ob er ihnen helfen könnte. Sie haben es alles aus eigener Kraft versucht. Und sie sind nicht als erstes zu Gott gegangen, sondern erst, als es fast schon zu spät war. Wissen Sie, woran das liegt? Weil man Gott nicht zutraut, dass er den Sturm legen kann. Man traut es ihm nicht zu. Man glaubt, man muss selber gegen die Folgen ankämpfen. Und dann der letzte Vers. Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, was ist das für einer? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Wissen Sie, wenn Gott anfängt, unser Herz, unser Leben und unsere Partnerschaft zu verändern, wenn er als Mittelpunkt einzieht, wenn er darf, macht er nie mit Gewalt, macht er nur, wenn er eingeladen wird. Wenn er das darf, dann macht er scheinbar Aussichtsloses möglich. Meine Frau und ich erleben das Woche für Woche wie Wunder in der Beratung. Das machen nicht wir, das ist unser Herr. Er gebraucht uns, aber er macht's. Und das, was als unkontrollierbar erscheint, zum Beispiel der Partner, seine Prägung, welches Elternhaus er hatte, was kann ich daran noch verändern? Nichts mehr. Seine Vergangenheit oder wo wir uns gegenseitig schuldig aneinander gemacht haben, was kann ich daran noch verändern? Nichts mehr. Aber er kann noch. Kann ich das Wetter verändern? Nein, selbst im 21. Jahrhundert können wir das Wetter nicht verändern. Oder der König Hiskia im Alten Testament, der sterbenskrank war. Es war beschlossen, dass er sterben muss und er betet. Und Gott schenkt ihm nochmal 15 Lebensjahre dazu. Und dann sagt er, wenn das wirklich von dir war, Herr, und nicht nur medizinisches Wunder, Spontanheilung, Spontanremission oder Zufall, dann gib mir ein Zeichen am Himmel. Dreh die Sonne 10 Stunden zurück. Sagt Gott, okay, ich drehe die Sonne 10 Stunden zurück. Damit du merkst, dass die 15 zusätzlichen Jahre von mir kommen. Wissen Sie, die Todesstunde können wir nicht verändern. Den Sonnenstand können wir nicht verändern. Das Wetter nicht und den Partner im Letzten auch nicht. Aber wir können uns zuerst an ihn wenden. und zu ihm kommen. Dazu wollen wir Sie heute Abend einladen. Wir haben vorhin gehört am Anfang, Leben oder Liebe entsteht dann, wenn zwei Dinge, die zusammengehören, getrennt werden. Und so ging es Gott mit uns. Wir wurden durch die Sünde getrennt. Und im selben Moment, als Adam und Eva Gott ihr Misstrauen gezeigt haben, im selben Moment, als sie ihre Lust nach Vergnügen über sein Gebot gestellt haben, im selben Moment ist in Gott eine Liebe entstanden. Und er hat sich gesehnt nach den verlorenen Menschen. Und in der Bibel steht, dass jeder von uns verloren ist. Wir haben hier einen See, aber dieser See ist nicht zum Baden geeignet. Das ist eher so landwirtschaftliche Abwässer und Biotop war von vornherein so geplant, ist kein Badesee. Wenn Sie mal hier vorne schauen wollen, aber in der Dunkelheit aufpassen, ist eine Brühe. Bitte nicht reinfallen. Aber so sieht Gott uns, er sagt, du hast dich mit Dreck voll gespritzt von oben bis unten. Da ist kein einziger, der rein ist, kein einziger, der sauber ist, bis auf einen, Jesus Christus. Und haben die Hausfrauen unter ihnen schon mal mit dreckigen Waschlappen ans Fenster sauber putzen können? Dann brauche ich einen sauberen Lappen. Und Jesus sagt, ich bin sauber, ich bin rein, ich will deine Sünde abwaschen. Und am meisten macht man sich in der Ehe und Partnerschaft schuldig, weil der Partner kriegt einen am meisten mit, wie man ist. Also, das ist das Schöne am Evangelium. Das Evangelium sucht Verlorene. Das Evangelium sucht Menschen, die sagen, das Unmögliche kann ich selber nicht mehr machen. Und dazu wollen wir Sie heute Abend einladen. Meine Frau und ich, das machen wir heute während dieser Tage zum ersten Mal, meine Frau und ich werden 7 Minuten nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung hier in diesem Zelt, also von Ihnen aus gesehen rechts, hier in diesem Zelt, werden meine Frau und ich miteinander auf Sie warten. Und wir wollen Ihnen ein Gebet anbieten, freiwillig, keiner muss. Aber wenn Sie merken, Gott spricht gerade zu mir, dann fragen Sie sich nicht, was Ihr Nebenmann, Ihre Nebenfrau denkt. Oder wenn Sie nicht wissen, wie Sie heute Abend heimkommen, gehen Sie auf die freundlichen Helfer mit dem Namensschild Jesus am See zu und sagen Sie, du, ich komme von da und daher, könnt ihr mich heimfahren, damit die anderen schon mal heimfahren können? Also solange es nicht Frankfurt, München oder Hamburg ist. Und dann fahren wir Sie heim, daran soll das ewige Leben nicht scheitern. Und dann wollen wir Ihnen ein Gebet vorsprechen. Keiner muss, aber freiwillig. Satz für Satz. Und wenn Sie möchten, dürfen Sie dieses Gebet nachsprechen. Es ist kein Geheimnis, ist nichts Mystisches, sondern wir wollen einfach Gott unsere Schuld bringen. Und wir wollen ihn einladen in unser Leben, in unser Herz und im besten Fall sogar in unsere Familie und Ehe. Und falls Sie als Ehepaar oder als Paar kommen wollen und es machen möchten miteinander, sind Sie umso herzlicher eingeladen. Dann machen Sie es doch miteinander heute Abend. Und wenn Sie sagen, das habe ich vor langer Zeit schon mal gemacht, alleine oder zu zweit, und Sie merken, ich muss es erneuern, da ist viel passiert in der Zwischenzeit, dann ist das heute Ihr Abend. Morgen ist Sonntag. Sie haben heute vielleicht ein bisschen Zeit und müssen hoffentlich morgen nicht arbeiten. Dann nutzen Sie diesen Abend. Und wenn Sie es noch nie gemacht haben, dann lade ich Sie herzlich ein. Dann ist es der wichtigste Abend Ihres Lebens. Da wird Ihr Heil, Ihre Ewigkeit entschieden. Der Apostel Johannes sagt mal, wer Jesus Christus hat, hat das ewige Leben. Und wer es nicht hat, wer ihn nicht hat, hat das ewige Leben nicht. Und es wird furchtbar sein, ohne Gott nach dem Tod aufzuwachen und zu merken, ich muss jetzt ohne ihn eine Ewigkeit verbringen, das wird die Hölle sein. Und mit anderen, die auch ihn nicht wollen, und dann bleibt keine Vergebung, keine Liebe mehr, dann ist nur noch Hass da und nur noch Verachtung und Misstrauen und Bitterkeit, das wird die Hölle sein. Von wegen, wir feiern wilde Partys in der Hölle. Und davor will uns Gott bewahren. Warum? Weil er uns so unglaublich lieb hat, weil wir so sehr getrennt wurden. Und je weiter wir getrennt wurden durch die Sünde, umso größer ist die Liebe zu uns geworden. Und er sagt, ich sehne mich nach dir, ich will ohne dich, Hans, und ohne dich, Frieda, keinen Himmel haben. Wir können nicht anfangen, bis du nicht dabei bist. Bist du schon gerettet? Hast du schon dein Leben Jesus gegeben? Wenn du es noch nicht genau weißt, dann machst du heute Abend fest. Und wenn du es weißt und merkst, ich möchte es nochmal erneuern, herzlich willkommen. Meine Frau und ich werden auf Sie warten und wir freuen uns auf Sie. Wie viel mehr Gott. Amen.